Ja, guten Morgen allerseits. Das mit dem Licht hier vorne muss anbleiben, sonst sieht die Kamera nicht genug. Ja, ich habe die letzte Aufnahme war relativ dunkel. Hier vorne das Licht kannst du anlassen. Auch wenn das jetzt natürlich das, die Lichtqualität hier die Darstellung beeinträchtigt. Ben, vielleicht kannst du alternativ da hinten ein bisschen runterlassen. Ja, guten Morgen von mir und herzliche Grüße soll ich sagen aus Pozzuoli und mitbringen und habe die auch schon mal hier im kleineren Kreis weitergegeben. Pozzuoli, die Catchpoles und die Bonavoltas, denen geht es recht gut so. Und der nächste wichtige Termin, den ich jetzt gerade bloß als Gebetsanliegen weitergeben möchte, ist der 7. Juni. 7. Juni soll also diese Grundstücksüberschreibung endlich stattfinden. Das hat jetzt nach vielen Anläufen, sieht es jetzt im Moment so aus, als wenn das klappen kann und es wäre ein Gebetsanliegen, dass da nichts mehr dazwischen funkt. Wir haben heute, wir sind ja nun inzwischen 70 Jahre lang mit dem Daniel durch Daniel, das Buch Daniel durchgegangen. Und wir sind jetzt heute beim letzten Abschnitt angelangt. Ich habe das ausgesucht, dass wir uns mit dem Kapitel 10 bis 12 beschäftigen. Das ist so ein zusammenhängender Abschnitt. Das ist die letzte Vision, die der Daniel hat, die 4. Vision. Und im Gegensatz zu den ersten Abschnitten, da ging es in der Hauptsache um Babylon. Und heute oder jetzt geht es in der Hauptsache um Jerusalem. Der Unterschied ist hier so ein bisschen im Bild dargestellt. Babylon, das hat der Nebukadnezar und seine Nachfolger zu einer blühenden Hauptstadt aufgebaut. Und das ist das, was in Jerusalem zu finden war. Es geht also vielmehr um Jerusalem und uns. Für uns will Daniel auch was zeigen, uns. Will Gott an der Person des Daniel zeigen, dass es nicht so wichtig ist, in welcher Stadt wir wohnen, sondern für welche Stadt wir leben. Also nicht in welcher Stadt wir leben, sondern für welche Stadt wir leben. Ein Beispiel ist der Daniel, der lebte in Babylon und sein Herz war weit weg, sein Herz schlug immer jeden Tag und immer für Jerusalem. Und Jerusalem deswegen, weil das der Ort war, wo eben der Tempel stand, wo sein Gott residiert hatte, wo seinem Gott Opfer gebracht wurden und Ehre gebracht. Auch der Abraham ist ein Beispiel dafür. Abraham, das haben wir vielleicht im Hinterkopf, der erwartete nicht eine irdische Bleibe, obwohl Gott ihm diese Bleibe, also dieses Land Israel versprochen hatte. Er hatte eine Verheißung auf ein Land, auf ein irdisches Land, aber er erwartete jetzt nicht die irdische Bleibe, sondern er erwartete letztlich die Stadt, deren Baumeister Gott ist, das himmlische Jerusalem. Bevor wir mit dem Zug der Zeit jetzt richtig Fahrt aufnehmen, müssen wir hier im Moment stehen bleiben. Und wir müssen uns ein bisschen Luft holen, weil es wird noch turbulent. Wir müssen oder müssen wir vielleicht besser nicht vom Zug der Zeit, sondern vom Fluss der Geschichte reden. Es wird nämlich noch sehr atemberaubend und Daniel, für Daniel und auch für uns. Daniel macht schon eine ganz krause Stirn. Es ist nämlich, also wir nutzen diese Pause, um uns kurz zu orientieren, an welcher Stelle in der Zeitgeschichte wir uns jetzt hier befinden. Und ich möchte einfach nochmal ein bisschen Chronologie zeigen. Das Kapitel 9 berichtete uns vom ersten Jahr der Regierung des Darius. Darius der Meder war eingesetzt als Herrscher über das Volk Babylonien. Das war im Jahr 538 vor Christus. Ihr seht das hier, da wo der rote Rahmen ist. Gleichzeitig, also im selben Jahr, wird Daniel in den Schriftrollen des Propheten Jeremia fündig. Er hat geforscht, nachgeforscht, wie lange wird dieses Jerusalem in Trümmer liegen. Und daraufhin betet er. Wir haben uns letzte Mal ziemlich intensiv angeguckt. Er betet und bekennt die Sünde des Volkes und auch seine Sünde. Er macht sie zu seinem Anliegen vor Gott und bittet um eine Antwort. Und sein Gebet wird in dem Fall unmittelbar beantwortet. Der Mann Gabriel, der Engel Gabriel, der Mann Gabriel wird da geschrieben, erklärt es ihm. Im gleichen Jahr noch, also auch 538 vor Christus, veröffentlicht der Perserkönig Kyros seinen Erlass. Dieser Erlass hatte zum Inhalt, dass die Juden wieder zurückkehren dürfen in ihr Heimatland und dass der Wiederaufbau des Tempels erlaubt wurde. Und er wurde sogar unterstützt. Das alles können wir nachlesen dann im Esra, im Propheten Esra. Und parallel dazu finden wir auch diese Berichte im 2. Chronik 36. All das hatte also bereits Jesaja vorhergesagt. Das, was da passierte, das war schon schriftlich festgelegt. Gott hatte das schon vor 150 Jahre vorher aufschreiben lassen. Und das hier ist Esra und Chronik, 2. Chronik 36. Und das war ungefähr um das Jahr 690 gewesen, als Jesaja sein prophetisches Buch geschrieben hat. Nun im 10. Kapitel, das datiert 2 Jahre später. Moment, das habe ich jetzt hier schon zu früh. So, das war 538, das war 690 und 2 Jahre später, 536, da hört Daniel, der ist etwa 82 oder 85 Jahre alt, das, was da so in Jerusalem passiert. Wir lesen mal nach im 10. Kapitel. Im 3. Regierungsjahr, also ab Vers 1, im 3. Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros empfing Daniel, der auch Belshazzar heißt, eine Botschaft Gottes. Was ihm darin offenbart wurde, ist wahr und betrifft einen großen Kampf. Daniel bemühte sich um Verständnis für die Botschaft und bekam es auch durch eine Vision. Er berichtet, damals trauerte ich Daniel 3 Wochen lang, nachdem er also diese Botschaft bekommen hatte. Ich verzichtete auf besondere Speise, aß kein Fleisch, trank keinen Wein, pflegte mich nicht mit Salbölen, bis die 3 Wochen um waren. Am 24. April stand ich am Ufer des großen Stromes des Tigris. Erstmal soweit. Was ist inzwischen passiert? Was hat der Daniel inzwischen gewusst? Wir erinnern uns an Esra, der Michael hat uns ja da mal relativ einen schönen guten Überblick gegeben am Anfang Mai. Und wir erinnern uns, der Perserkönig Kyros hatte Babylon übernommen und Darius den Meder als Herrscher eingesetzt. Und gleich im ersten Jahr seiner Regierung, da wurde er von Gott bewegt, eben diesen Erlass herauszugeben. Diesen Erlass, wo erlaubt wurde, dass das Volk Israel zurückkehren darf nach Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut werden darf. Und Esra war daraufhin mit etwa 50.000 anderen zurückgekehrt und hat die gesamten geraubten Tempelschätze wieder mitnehmen dürfen. Die wurden ihm ausgehändigt. Und er hat auch weitere Unterstützung zugesagt bekommen, Briefe und alles, was er brauchte, dass das reibungslos stattfinden konnte. In der Zwischenzeit hatten sie den Opferdienst wieder aufgenommen. Das wusste Daniel wohl, aber die Fundamente des Tempels waren noch nicht wiedergelegt. Und das hat wahrscheinlich den Daniel umgetrieben. Und was war schon ein Opferdienst ohne Tempel? Was war schon ohne die Herrlichkeit Gottes an diesem Platz? Und nun hatte er diese Botschaft Gottes bekommen, jetzt am Tigris oder vorher, bevor er am Tigris stand. Und diese Botschaft war wahrscheinlich eine große Enttäuschung für ihn. Da steht zwar jetzt nicht genau drin, er hatte das zu verarbeiten, das steht jetzt nicht genau drin, was er gehört hat, aber aufgrund dessen, was wir nachher lesen, was diese Vision an Inhalt hat, ist zu vermuten, dass das also niederschmetternd war für ihn. Und das muss er verarbeiten. Er trauert und fastet 3 Wochen lang und versucht zu verstehen. So viel er wusste, ging es natürlich um die Zukunft seines Volkes in dieser Vision und um Geschehnisse mit großer Tragweite. So fängt er in den ersten Versen gleich an. Er hatte sich über das bevorstehende Ende der Wegführung gefreut. Er hatte das ja gelesen im Jeremia. Aber jetzt diese Botschaft lautete etwas anders. Und nun? Da steht er jetzt nun an dem Tigris. Und er nimmt uns in seine tiefsten Empfindungen mit. Und er lässt uns gleich zu Beginn wissen, dass es also um eine große Sache geht. Einen großen Kampf. Und diesmal hatte er es nicht, wie vorher bei Jeremia nachlesen können, diesmal hatte Gott ihm direkt zu ihm gesprochen. Und er bestätigt uns, das ist die Wahrheit. Darum war er gewiss. Und nun sehen wir ihn am Fluss des großen Stromes Tigris. Und vielleicht sieht er da das Wasser fließen und lässt seine Gedanken schweifen. Bevor wir seinen Eindrücken weiterfolgen, nochmal kurz zurück zu dem Begriff Fluss der Geschichte. Das ist ein Bild und das verwendet Gott bereits bei Jesaja, indem er ankündigen lässt, im Jesaja 8, Vers 6, ich lese das mal kurz vor, bis Vers 8, weil dieses Volk das ruhig dahinfließende Wasser im Kanal von Schiloach verachtet hat und sich über Rezin und Benremalja freut. Rezin ist ein syrischer König zu der Zeit und Benremalja war der König von Samaria, also von Israel, das Nordreich. Und beide hatten sich als Feinde der Juden in Jerusalem, ja, im jüdischen Teil dargestellt. Weil sich das Volk über diese beiden freut, wird der Herr die große und reißende Flut des Euphrat über sie kommen lassen, nämlich den König von Assyrien mit all seiner Heeresmacht. Also dieses Bild für den Strom. Wie ein Strom, der anschwillt und über alle Ufer tritt, wird er sich bis nach Juda hin wälzen und alles überfluten, sodass den Bewohnern das Wasser bis zum Hals steht. Die Ausläufer dieser Flut bedecken dein Land weit und breit, Immanuel. Das ist also dieses Bild, wo Jesaja eben von diesem Strom der Überflutung durch das Heer der Assyrer spricht, die dann schließlich vor die jüdische Städte einnehmen und zerstören und schließlich vor Jerusalem stehen. Auch in Daniel 9, das hatten wir letztes Mal, Vers 26, wird die Zerstörung des Tempels durch einen fremden Herrscher mit einer Überflutung von einem Strom verglichen. So ist das also irgendwie auch ein Bild für den Lauf der Weltgeschichte. Es ist also nicht von ungefähr, dass der Daniel jetzt an diesem großen Strom Tigris steht, an diesem mächtigen Strom der Erde. Und was waren seine Gedanken, habe ich mir überlegt, als er diese Schau von Gott bekommt, eine Schau auf den Strom der Geschichte in der Botschaft, die er vorher bekommen hatte, auf den Strom seines Lebens. Ist das alles nicht auch eine Schau auf den Strom unseres Lebens? Können wir da nicht Parallelen ableiten? Ist das, was Daniel erlebt, was er für seine Nachkommen, für die Menschheit aufschreiben sollte, nicht höchst relevant auch für uns? Ich denke schon. Und ich versuche das ein bisschen zu entwickeln. Machen wir uns nicht auch aktuell viele Gedanken um die Wassermassen und Überschwemmungen? Da lesen wir jeden Tag irgendwas drüber. In mehr oder weniger großer Entfernung, Vor einer Weile war es Australien, dann war es Südamerika, dann war es das Ahrtal und ganz kurz vor kurzem erst Oberstenfeld, Zausehof. Hoffen wir nicht auch sorgenvoll mit den Menschen in der Ukraine, dass die russischen Fluten nicht auf weitere Gebiete Europas überschwappen? Was wird die Zukunft bringen? Das ist eine große Frage, war damals für den Daniel und auch für heute für uns. Was immer uns beschäftigt, wenn wir die aktuellen Geschehnisse beobachten, wie viel sie uns auch Sorgen machen, bei Daniel finden wir eine Antwort darauf. Ich möchte weiterlesen ab dem Vers 5, also 10, Kapitel 10, Vers 5. Und als ich aufblickte, sah ich einen Mann vor mir stehen. Also der Daniel sieht am Sturm Tigris einen Mann vor sich. Er hatte ein Leinengewand an und war an den Hüften mit feinstem Gold umgürtet. Sein Körper glich einem Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und seine Augen brannten wie Fackeln. Seine Arme und Beine glänzten wie poliertes Kupfer und sein Reden klang wie das Tosen einer vielstämmigen Menschenmenge. Nur ich, Daniel, sah diese Erscheinung. Die Männer bei mir sahen nichts. Sie wurden aber von einem so großen Schrecken gepackt, dass sie davonliefen und sich versteckten. So blieb ich allein zurück und sah diese gewaltige Erscheinung. Doch da verließ mich alle Kraft. Das Blut wich mir aus dem Gesicht und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Als ich ihn sprechen hörte, stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht auf der Erde liegen. Was ist das? Wer ist das, den Daniel da sieht? Hier, mächtigen Strom Tigris, erblickte eine Gestalt, deren Anblick ihm alle Kraft raubt. Und es ist eine so atemberaubende Erscheinung, im Leinengewand, mit Goldgürtel, Gesicht wie Blitz, Augen wie Feuerfackeln, Arme und Beine wie poliertes Kupfer. Wie diese Gestalt redet, wie eine vielstimmige Menschenmenge, lässt ihn dann schließlich ohnmächtig werden. Und seine Begleiter, ja, die sehen nichts. Aber sie werden von Schrecken gepackt und verstecken sich. Was Daniel sieht, erinnert uns an die Begegnung des Apostels Paulus vor Damaskus, oder? Auch da war es so, oder in einer Beschreibung in Offenbarung 1, Vers 13, wo Johannes 6 Jahrhunderte später etwa eine sehr ähnliche Gestalt sieht, die dem Aussehen nach auch als Menschensohn beschreibt. Und Menschensohn, das ist ein Begriff, den der Herr Jesus Christus im Neuen Testament mehrfach auf sich selbst anwendet. So also kann man davon ausgehen, dass Daniel auch hier mit dem Sohn Gottes zu tun hat. In Daniel 12, ab dem Vers 5 bis 10, da erfahren wir dann noch mehr. In Daniel 12, also nicht 10 jetzt, sondern ein Stück weiter. Als ich Daniel mich nun umschaute, das ist also relativ zu Ende dieser Vision, sah ich zwei andere Engel dastehen, einer auf dieser und der andere auf jener Seite des Stromes. Einer von ihnen fragte den in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser des Stromes stand, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Vorgänge ein Ende haben? Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt. Es dauert eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist, wird sich alles vollenden. Und ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Doch er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen bis zum Ende aufbewahrt, versiegelt bleiben. Viele Menschen werden geprüft, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln, aber von ihnen wird es niemand verstehen. Doch die Verständigen werden es begreifen. Es ist, so denke ich, nicht von ungefähr beschrieben, dass diese herrliche Gestalt über dem Strom steht, diese Gestalt, die Daniel sieht. Wenn wir in dem Strom eine Metapher, also ein Bild für den Fluss der Weltgeschichte sehen, dann steht dieser Mann, und wir sehen in ihm jetzt den Sohn Gottes, in seiner Herrlichkeit zweifellos über den Dingen, unbeeinflusst vom Geschehen. Schauen wir uns nochmal an, wie es jetzt weitergeht. Der Daniel erhält jetzt, so wie wir auch, einen Einblick in eine unsichtbare Welt. Zunächst einmal wird Daniel ohnmächtig. Zunächst einmal sieht er nichts. Er wird ohnmächtig, er braucht Hilfe aufzustehen und neue Kraft, damit er überhaupt was sagen kann. Hier tritt ein weiterer Mann auf, der ihn anrührt und stellt sich als Bote Gottes vor. Er sagt zwar keinen Namen, aber wir können vielleicht annehmen, vielleicht ist es derselbe Engel Gabriel, der Daniel bereits früher begegnet ist. Und der kommt jetzt zu Daniel, rührt ihn an und sagt was zu ihm. Vers 11 folgende: Daniel, sagte er zu mir, du bist hochgeschätzt bei Gott. Steh auf und höre, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd richtete ich mich auf. Hab keine Angst, Daniel, sagte er zu mir. Denn vom ersten Tag an, als du dich vor deinem Gott beugtest, um seinen Plan zu verstehen, hat er dein Gebet erhört. Und wegen deiner Worte bin ich gekommen. Aber das ist doch jetzt schon 3 Wochen her. Trotzdem, er erklärt das jetzt. Aber der Engelfürst von Persien hat mir 21 Tage lang entgegengestellt. Hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt. Da kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zur Hilfe, sodass ich beim Kampf um Persien entbehrlich wurde. Ein Einblick in die unsichtbare Welt. Zunächst einmal eine sehr, sehr wichtige Aussage für Daniel. Du bist sehr geschätzt bei Gott. Das hatte er schon mal gehört, etwas früher. Als er dem Gabriel früher schon begegnet war, hat er das genauso gesagt. Und hier die Bestätigung, du bist sehr hoch geschätzt bei Gott. Ein paar Verse weiter kommt es auch nochmal. Steh auf und höre, was ich dir zu sagen habe. Es ist eine sehr, sehr hohe Anerkennung. Und diese Anerkennung ist nicht bei Nebukadnezar, die ist nicht bei Kyros, sondern die ist bei Gott. Daniel hatte zeitlebens unter edlen und höchsten Leuten gelebt und mit ihnen zu tun und verkehrt, aber er war demütig geblieben. Und hatte sich in den 3 Wochen hatte er sich in den 3 Wochen des Fastens gezeigt. Und so hat es auch Gott gesehen. Schon von Anfang an hatte Gott sein Gebet deshalb erhört. Aber der Bote, der diese Botschaft weitersagen sollte, der Gabriel, wurde von diesem Engelsfürst von Persien verhindert. Aber vorher noch was anderes. Auch wir sind geschätzt bei Gott. Und das werden wir deutlich daran erkennen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus als Mensch auf die Erde sandte. Für uns. Christus, der für uns freiwillig den Tod am Kreuz erlitt, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen von allen möglichen Zwängen. Von den Zwängen, Götzen zu dienen, wie dem Geld, ich will Karriere machen, oder dem Aussehen oder anderen materiellen Dingen hinterherlaufen zu müssen. Und er hat uns frei gemacht, um uns aus der Ablehnung gegen Gott zu befreien, damit wir da rauskommen. Johannes 3, Vers 16 möchte ich in Erinnerung rufen, denn so hat Gott die Welt geliebt, so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Zeichen dafür, wie wir bei Gott geschätzt sind, jeder von uns. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir sein Opfer für ihn annehmen, Und wir haben die Wahl, es auch zu schätzen oder es abzulehnen. Je nachdem, wie wir entscheiden, werden wir Leben in Ewigkeit haben oder ewige Verdammnis. So kommt es dann in ein paar Verse weiter auch zum Ausdruck. Wir stehen hier mit Daniel an einem Vorhang. Müsste ich eigentlich hier so einen Vorhang zeigen. Und wir ahnen, dass dahinter etwas Besonderes sein muss. Aber wir sehen es noch nicht. Aber jetzt kommt dieser Bote und öffnet diesen Vorhang. Zumindest so weit, dass Daniel und wir bis zur nächsten Tür hineinblicken können. Er zeigt uns die Welt der Engel, die wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wir leben heute in einem Zeitalter, man nennt das das Zeitalter des Naturalismus. Und in diesem Zeitalter hat Materielles den höchsten Stellenwert bekommen. Da ist kein Platz für Wunder, da ist kein Platz für Übernatürliches und eben auch nicht für Engel, die Macht haben, die unsere Welt beeinflussen. Da erntet man höchstens Spott, wenn man von einer unsichtbaren Welt spricht. Ich habe bei John Lennox gefunden, der formuliert das so, Zitat, wenn ein Wissenschaftler mit Überzeugung erklärt, dass es sehr wahrscheinlich auf irgendeinem fernen Planeten auch Leben gibt oder dass wir höchstwahrscheinlich in einem Multiversum leben, also nicht nur ein Universum, sondern ein Multiversum, wo viele verschiedene Universen existieren und dass es in vielen Teiluniversen von Leben nur so wimmelt, wird nicht gespottet, sondern es herrscht fasziniert andächtige Aufmerksamkeit. Aber wenn die Bibel erklärt, dass unsere irdische Welt nicht das Einzige ist und dass es da draußen noch andere Wesen gibt, wird dies lediglich belächelt. Das ist intellektuell widersprüchlich und zeigt, welch tiefe Vorurteile die naturalistische Weltanschauung hervorgebracht hat. Und das ist was, das findet man an vielen Stellen, dass eine solche Sicht vorherrscht. Zurück zu dem Boten. Der Bote sagt, er ist 21 Tage durch den Engelfürst von Persien aufgehalten worden. Und dieser Bote, dieser Engelfürst von Persien, der wollte offenbar verhindern, dass der Bote seine Botschaft an Daniel weitergeben kann. Wir lernen also dort, es gibt einen Kampf Engel Gottes gegen die Engel eines Gegners des allmächtigen Gottes. Dieser Gegner ist niemand anders als der Satan, der Durcheinanderbringer Luzifer, der sich, wie wir es in Korinther lesen von Paulus, der sich als Engel des Lichts tarnt. Unter diesen Engeln gibt es eine Hierarchie. Bestimmte Verantwortungsbereiche, zum Beispiel Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, er wird insbesondere als Beschützer des Volkes Israel dargestellt. Er kämpft nun statt des Boten, gegen den Engelfürst von Persien, damit er zu Daniel kommen und seinen Auftrag ausführen konnte. Und dann kommt Vers 14, nun bin ich hier, sagt der Bote, um dich darüber zu unterrichten, was mit deinem Volk am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. Denn wieder ist es eine Vision, die sich auf die letzte Zeit bezieht. Und jetzt wird es vielleicht noch atemberaubender für Daniel und für uns, aber wir sehen auch noch mit Einschränkungen. Dieser Bote hatte also den Auftrag, Daniel zukünftige Geschehnisse zu erklären. Dazu musste er Daniel zunächst einmal nochmal stärken, so überwältigend war diese Erscheinung für Daniel. Und dann geht es weiter in Vers 19, da sagt der Bote, hab keine Angst, sagte er zu mir, du bist hochgeschätzt bei Gott. Das wird jetzt wiederholt. Friede sei mit dir, sei stark und fest. Als er so mit mir redete, fühlte ich mich gestärkt und sagte, sprich nun, mein Herr, jetzt hast du mir die Kraft dazu gegeben. Weißt du nun, warum ich zu dir gekommen bin, sagte er. Schon bald werde ich wieder zum Fürsten von Persien zurückgehen, um weiter gegen ihn zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, muss ich auch gegen den Fürsten von Griechenland antreten. Doch vorher will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit geschrieben ist. Ja, es gibt niemand, der mit mir zusammen seine Kräfte gegen jene beiden aufbietet, außer Michael, eurem Fürst. Daniel bekam also weitere Details zum Kampf in der Welt der Engel. Und er erfuhr über die Existenz des Buches der Wahrheit. Daraus gibt ihm der Bote eine Fülle von weltgeschichtlichen Prophezeiungen weiter, die zu dieser Zeit alle in der Zukunft lagen. Also zu dem Zeitpunkt, wo Daniel am Tigris steht, war all das, was er dort hörte, Zukunft. Roger Libby hat gezählt, dass etwa 150 Prophezeiungen davon bis heute eingetroffen sind. Viele sind von uns schon in sind uns schon in den vergangenen Kapiteln begegnet. Die Statue aus verschiedenen Metallen, die für vier Weltreiche stehen, auch die vier Tiere, der Schafbock und der Widder für Medo-Persien und Griechenland. Diese und viele weitere werden hier nun sehr detailliert durch den Engel aufgeführt. Diese Voraussagen, die lagen für Daniel alle in der Zukunft. Er hat nur selber wenige davon erfüllt gesehen. Wir sehen im Rückblick auf die Geschichte das meiste davon als historische Fakten. Dazu zählt alles, was ab Kapitel 11, Vers 2 bis 12, Vers 35 aufgeführt ist. Wir haben es zum Teil schon gesehen. Ich möchte es jetzt hier nicht nochmal detailliert aufgreifen. Wer daran Interesse hat, der kann sich diese Bücher hier ansehen. Das ist die Verteilbibel, die liegt auch unten aus und das sieht dann so aus, Daniel 11, wie hier dargestellt. Oder das Buch von Roger Libby, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. In beiden Büchern ist detailliert erklärt, welche geschichtlichen Fakten für welche Voraussage im Daniel 11 stehen. Das eine ist die NEÜ, Bibelübertragung von Karl-Heinz von Heiden, und das andere eben von Roger Libby. Der Bote sagte was vom Ende der Zeit. Und ich denke, dass der Daniel da vielleicht auch nicht nur aufgemerkt, sondern auch einen Schreck gekriegt hat. Was am Ende ab Vers 36, Kapitel 11, Vers 36, betrifft es Dinge, die am Ende der Zeit geschehen werden. Das ist, was der Engel in Kapitel 10, Vers 14 angekündigt hat. Und das liegt auch für uns noch in der Zukunft. Und wir sehen hier einen König, da wird uns ein König vorgestellt, der ist nicht identisch mit dem König des Nordens und auch nicht mit dem König des Südens, die an vielen Stellen dort erwähnt werden. Dieser König wird mit dem Antichristen gleichgesetzt, weil er sich selbst zu Gott macht. Weil er versucht, sich über den Himmel, über den Gott des Himmels zu überheben. Er wird sich auch gegen die anderen Könige durchsetzen und seine Herrschaft wird sehr viel Tod und Zerstörung bringen, auch für Israel. Im Daniel 11, Vers 41 steht, er wird auch in das herrliche Land Israel eindringen und viele dort werden umkommen. Nur die Edomiter, die Moabiter und ein Großteil der Ammoniter werden verschont. Nun, das ist was, das musste der Daniel auch erst verarbeiten. Alle diese Hin und Hers, die alle irgendwo mit Israel zu tun hatten. Und dabei ist vieles, was ihn nicht tröstet. Aber er hört auch Tröstliches. Er hört nämlich auch, dass aus seinem Volk alle gerettet werden, die im Buch Gottes verzeichnet sind. Daniel 12, Vers 1 steht, in dieser Zeit wird der große Engelsfürst Michael auftreten, der dein Volk beschützt. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es sie seit Menschengedenken noch nie gegeben hat. Doch dein Volk wird gerettet werden. Und zwar jeder, der im Buch Gottes aufgenommen ist und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zum ewigen Abscheu. Hiermit müssen wir uns jetzt etwas beschäftigen, denn das ist eine sehr zentrale Aussage für jeden Menschen, nicht nur für Daniel, nicht nur für Israel. Es gibt also ein Buch, das Gott selber schreibt. Darin kommen alle die vor, die Jesus Christus im Glauben annehmen. Es gibt viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass jeder Mensch die Entscheidungsfreiheit hat, was er mit diesem Angebot machen will. Und dass er dafür die Verantwortung übernehmen muss, wie er sich entscheidet. Und weil die Menschen sich gegen das Licht der Welt entscheiden, werden sie die Konsequenzen erleben. Da gibt es einen Bibelvers dazu. Wenn man also bestimmte Verse isoliert liest, kann man zu einem anderen Schluss kommen. Ein Beispiel dafür ist in Offenbarung 13, Vers 8. Alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten, alle außer denen, deren Namen seit Erschaffung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Dieser Ausdruck seit Erschaffung der Welt im Lebensbuch stehen, da sehen manche eine Vorbestimmung, einen deterministischen Vorgang. Gott habe bestimmte Menschen seit Anfang der Erschaffung in das Buch geschrieben und diese Liste sei seit Beginn festgelegt und unveränderlich. Jeder, der nicht vorkomme, könne das auch nicht mehr ändern, egal was er tue. Dazu habe ich einen Hinweis auch bei John Lennox gefunden, worauf man achten muss, was man aber leicht überlesen kann. Während Mose am Berg Sinai die Gesetzestafeln empfing, hatte das Volk Israel ein goldenes Kalb angebetet. Gott wollte bei Gott um Vergebung bitten für dieses Volk. Wenn wir das nachlesen wollen, 2. Mose 32, ab dem Vers 31. Daraufhin kehrte Mose zu Jahwe zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Wenn du ihnen doch ihre Sünde vergeben könntest, wenn aber nicht, dann lösch mich meinen Namen aus dem Buch, das du geschrieben hast. Doch Jahwe sagte, ich lösche nur aus meinem Buch, der mich sich an mir vergangen hat. Also Gott lehnt das an dieser Stelle ab. Das heißt aber, Mose wusste um dieses Buch und er wusste auch, dass er darin geschrieben ist, dass sein Name darin zu finden war. Eine weitere Stelle sagt, in Offenbarung 3, Vers 5, wer den Kampf besteht, wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Also auch hier ist es wieder die Rede von einem von Ausstreichen. Wer den Kampf besteht, also wer überwindet, ist, je nachdem, welche Übersetzung man liest, steht es so oder so. Kann man nachlesen, 1. Johannes 5, Vers 5. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also der, der überwindet, der glaubt an Jesus, den Sohn Gottes. Beide Stellen kann man doch so verstehen, dass die Namen bereits eingeschrieben sind, aber als Folge von Ablehnung, als Folge der Ablehnung der Gnade Gottes, daraus gestrichen werden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht verwirrt oder dass es nicht durcheinander bringt. Aber wo es da hier drauf ankommt, war einfach, dass das kein deterministischer Vorgang ist, sondern dass jeder eine Wahl hat. Beide Stellen muss man einfach vielleicht nochmal in Ruhe überdenken. Daniel hatte nun viel gehört, wie viel Israel leiden müsste, hin und her über die Jahrhunderte, die folgen würden. Aber er hat noch immer alles nicht verstanden. Er wollte es ganz verstehen und so fragt er also im 12. Vers 5, als ich Daniel mich nun umschaute, sah ich zwei andere Engel dastehen, einer auf dieser, der andere auf jener Seite des Stromes. Einer von ihnen fragte den in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser des Stromes stand, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Vorgänge ein Ende haben? Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt. Es dauert eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist, wird sich das alles vollenden. Zwei Engel am Strom treten auf. Und einer stellt eben diese Frage, die auch den Daniel sehr bewegt, die ihn brennend interessiert und die Antwort kommt von dem über dem Strom stehenden Mann in Leinen bekleidet. Und er sagt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Wir hatten im Kapitel 7 schon diese Aussage, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit und wir hatten damals schon herausgearbeitet, dass es sich wohl um 3,5 Jahre handelt. Also eine Zeit, ein Jahr, zwei Zeiten, 2 Jahre und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. Und es muss wohl dann die Hälfte der Jahrwoche, der letzten Jahrwoche von 7 Jahren sein. Wenn wir weiterlesen, dann bekommt uns auch an einer Stelle die Aussage 1260 Tage vor. 1260 Tage sind also 3,5 Jahre nach jüdischem Kalender mit 360 Tagen pro Jahr. Und wenn wir weiterlesen, da können wir dann auch Offenbarung 11, Vers 2 oder 12, Vers 14, 13, Vers 15 sehen. Das gibt uns dann weitere Auskunft zu diesem Zeitabschnitt und was damit zusammenhängt. Wir dürfen uns aber nicht wundern, so wie der Daniel geht es uns da wahrscheinlich auch weit Stück weit, dass wir da nicht alles verstehen werden. Dass wir nicht alles im Detail einordnen können. Und der Daniel fragt ja auch deswegen weiter, ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Doch er sagt, geh jetzt, Daniel, denn diese Worte sollen bis zum Ende aufbewahrt und versiegelt bleiben. Daniel sollte sie allerdings aufschreiben. Und es wurde ihm gesagt, da wird noch viel drüber nachgedacht werden und es werden Erkenntnisse deutlich, jetzt im Lauf der Jahre. Es ist natürlich deutlich geworden, was alles davon an Prophezeiungen eingetroffen ist und wir sehen das jetzt heute sehr, sehr deutlich. Daniel bekam nur noch die Aussage, dass es mit der Abschaffung des täglichen Opfers, also im Tempel, das für die Juden sehr wichtig ist, und dem entsetzlichen Scheusal des Antichristen zu tun hat. Auch das hatten wir schon mal gesehen bei Antiochus dem IV. Antiochus, ein Syrer, der Israel eingenommen hatte und der eben auch diesen Tempel zu der damaligen Zeit entweiht hatte, ein Opfer gebracht hatte, als ein Schweineopfer gebracht hatte und er hatte diesen Tempel zu einem Tempel des Zeus umfunktioniert. Daniel 12, Vers 11, wenn das tägliche Opfer abgeschafft und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, von dem Zeitpunkt an sind es 1290 Tage. Es wird also noch einmal eine solche Situation geben. Das eine ist Vergangenheit bei Antiochus, das war schon im 1. Jahrhundert nach Christus. Nee, stimmt nicht. Das war vor der Jahrhundertwende, vor der Jahrtausendwende. Und jetzt Zukunft, was noch nicht passiert ist, wird es noch einmal so sein und es wird diesmal der Antichrist wohl durchführen. Was den Daniel betrifft, er dürfte nun Ruhe haben. Er würde auch am Ende der Zeiten auferstehen und sein Erbe empfangen. Er ist einer von denen, die im Buch des Lebens verzeichnet sind. Kommen wir zum Schluss. Wir müssen ein Fazit aus Daniel ziehen. Aus dem gesamten Buch versuchen wir. Wir sind nun am Ende angelangt und ich habe gesagt, dass immer, was immer uns aktuelle Geschehnisse für Fragen stellen, wir die Antwort dazu auch bei Daniel finden. Was haben wir da für eine Antwort darauf? Wie lautet denn bei Daniel nun eine Antwort auf solche Fragen? Was haben wir also gelernt? Erstmal, das haben wir schon öfters auch ausgedrückt, Gott lenkt die Weltgeschichte und er lenkt auch alle Mächtigen der Welt. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer so sehen, weil unsere Ungeduld uns im Weg steht, weil wir sehen, was passiert an schlimmen Dingen, und weil wir eigentlich lieber hätten, dass es nicht so ist, aber Gott hat seinen Zeitplan. Und das haben wir also auch in der Vergangenheit bei Daniel gesehen, dem es sicherlich auch so ging. An Daniels Vorsätzen und seinem Verhalten in besonderen Situationen haben wir gesehen, wie man in einer säkularen, vom Götzendienst geprägten Umgebung unserem Herrn treu bleiben kann. Wenn es für ihn eng wurde, dann konnten wir sehen, wie er unerschütterlich auf Gott vertraute und wie er dann auch Hilfe erfuhr. Wir haben sein Vorbild auch für Demut, für Standhaftigkeit und besonders auch für Gebetstreue. Er ließ sich auch durch dieses Gesetz da nicht von abbringen, das ihn mit dem Tod bedroht hat, zu Gott zu beten, 3-mal am Tag. Er hält engen Kontakt zu seinem Gott und findet Orientierung in seinen Schriften, nicht nur im Jeremia. Natürlich ist das nur ein kleiner Auszug von dem, was wir bei Daniel finden können. Es lohnt sich also, selber hineinzulesen und das selber zu vertiefen, sich eigene Gedanken zu machen und auch im nächsten Schritt vielleicht die Offenbarung zu lesen und dort Parallelen zu entdecken. Ich wünsche euch und uns den Segen Gottes für uns alle, für unser Leben, in der Anwendung auf unser Leben. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Philipper 4, Vers 6. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Christus verbunden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.